Ich war vor einigen Jahren mal im Fitnessstudio. Inzwischen gehe ich da nicht mehr hin, aber das hat andere Gründe. Und dann habe ich versucht, meinem damaligen Trainer, während ich schwitzend auf der Bank lag, zu erklären, was ich eigentlich beruflich mache. Und dann habe ich ihn 10 Minuten zugeschwafelt, so wie jetzt gerade eben dich auch. Und am Ende hat er so genickt und meinte, ah ja, du machst, dass es flutscht.
Increase Cycle Time, der Jobrad Development Podcast.
Hallo liebes Internet, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Increase Cycle Time. Das ist der Software Development Podcast von Jobrad. Ich bin Holger, ich bin Software Engineer bei Jobrad. Ich arbeite in einem Product Team, der PTO. PTO, das ist die Product and Tech Organisation hier bei Jobrad. Und ich mache das nicht alleine, ich sitze hier mit meinem geschätzten Kollegen Urs.
Hallo liebes Internet, ich bin Urs. Ich leite das Team Developer Experience in der PTO. Wir möchten euch mal zu zweit und mal mit Gästen das Thema Softwareentwicklung bei Jobrad in all seinen Facetten näher bringen. Und jetzt wünschen wir euch
viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo, liebes fahrradaffines Internet. Diesmal haben wir ein Thema direkt vorbereitet, über das ich sehr, sehr viel sagen kann, weil ich selber daran beteiligt bin und davon betroffen bin. Das Thema ist Developer Experience und was macht Jobrad eigentlich im Kontext Developer Experience? Hallo Holger.
Hallo, ich bin auch da. Aber du hast Folien vorbereitet.
Ich habe Folien vorbereitet, ja, die zeige ich euch jetzt.
Du machst jetzt man hört das Rascheln der Overhead-Folien. Hört man im Hintergrund, während gleichzeitig schreibst und wischt. Wir haben, glaube ich, in jeder Folge das mal angekratzt. In deiner Rolle bei Jobrad bist du ja im Bereich Developer Experience tätig. Das ist jetzt das ist mir in meiner Vergangenheit schon des Öfteren begegnet in diversen Funktionen. Aber letztendlich ist es immer an jeder Stelle immer so ein bisschen anders. Und von daher war, was für mich so die eine der ersten Fragen, Developer Experience, was ist das denn? Was ist das für dich? Was ist das für Jobrad? Und was hängt da für dich mit dran? Dann hast du erst gesagt, kann ich eigentlich gar nichts zu erzählen, außer vielleicht diese 20 Punkte. Und mal gucken, ob wir auch bis Punkt 3 hier in dieser Folge kommen. In unserer selbstgesteckten Zeitbegrenzung.
Ja, wenn du Lust hast, können wir ja mal ein Experiment machen. Hm? Was ist denn für dich Developer Experience?
Nee, das funktioniert nicht. Also Ball zurückspielen, das geht nicht. Spiegelkarte.
Spiegelkarte geht nicht. Spiegelkarte. Nee, fände ich aber spannend tatsächlich, weil ich eigentlich immer dieselben Sätze sage. Und also dadurch werden sich meine Sätze wahrscheinlich, ist hier gerade jemand umgefallen, werden sich meine Sätze nicht verändern, wenn du jetzt was anderes sagst. Aber
was ist für mich Developer? Ich bin jetzt natürlich, Leute, bear with me, ich bin unvorbereitet. Was ist für mich Developer Experience?
Oder erwartest du, wenn du das hörst?
Nee, ich glaube, die einfachste Definition für mich ist, es gibt ja sowas wie User Experience. Mhm. Und User Experience als das ist eine Eigenschaft, ich sage jetzt mal so eine Eigenschaft an eine Anwendung oder an ein Ding oder an eine Problemlösung, die es dem Nutzenden möglichst angenehm macht oder möglichst effizient macht, das Problem mit irgendetwas zu lösen. Mhm. Ja, keine Ahnung, der Stefan, mit dem ich dann gerne beim Thema User Experience zu tun haben, gibt da immer so das Beispiel des Eierkochers. Mhm. Also es gibt so eine, du kennst möglicherweise den Eierkocher, den du in den Kühlschrank packst, gleiche Temperatur wie die Eier, und der macht dann irgendwie, packst du dann mit den Eiern in den Kochtopf rein, und der macht dann zu bestimmten Temperaturen macht er dann halt oder ich glaube sogar zu Zeiten, nee, zu Temperaturen macht er dann irgendwelche, spielt er Melodien ab.
Okay.
Und das löst das Problem, ich möchte ein schönes runny Egg haben. Mhm. Und das, man kann sich vorstellen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich passiert ist, während der Entwicklung dieses Produktes hat man sich hingestellt und hat gesagt, ich brauche eine App, ich muss irgendwie Probes in mein Ei setzen, damit das möglichst genau, und kannst dir vorstellen, wo das hingeht? Nee, ich löse das Problem einfach anders. Und long story short, genau das stelle ich mir für Developer Experience vor. Ich habe irgendein Problem und möchte da irgendeinen Anpack haben, das zu lösen. Also vielleicht irgendein Painpoint. Vielleicht habe ich... was habe ich jetzt? Ich habe jetzt nur Beispiele, die jetzt schon viel zu viel drauf vorgreifen. Wir haben gerade schon über Dora-Meter geredet, da will ich jetzt gar nicht großartig drüber reden. Aber Developer Experience heißt, ich habe Tools, die auf die Bedürfnisse von Entwicklungsmenschen schon hinzielen. Ich habe vielleicht Kommandozeilen-Tools, ich habe vielleicht, weiß ich nicht, gute Keyboard, Navigatability, ja, Punkt.
Ich finde es total spannend, was du sagst, weil als ich zu Jobrad kam, habe ich mit meinem Vorgesetzten, dem Jan, die Diskussion gehabt, wie nennen wir jetzt eigentlich das Team? Nennen wir das jetzt Developer Productivity oder dann nennen wir das Developer Experience? Und mein Punkt war, wir wollen eigentlich eine positive Message transportieren und wir wollen quasi sagen, wir wollen, dass Entwickelnde bei Jobrad, ich sag jetzt mal bewusst flapsig, eine gute Zeit haben. So, und die andere Perspektive, Developer Productivity, wäre jetzt ja eher die unternehmerische Perspektive. Also wir wollen, dass, wenn hier schon Leute die ganze Zeit an Software arbeiten, dass sie das auch möglichst effizient und effektiv tun. Das wollen wir zwar auch, natürlich, aber wir gehen davon aus, dass das so ein selbstmotiviertes Ding ist. Also wenn jemand das Gefühl hat, dass er effizient und effektiv ist, dann ist er wahrscheinlich auch zufrieden. Und ja, so kam es zu diesem Namen. Und meine Aussage ist eigentlich immer, wenn mich jemand fragt, was machst du denn mit Developer Experience, sage ich immer, ja, Developer Experience ist erstmal alles, was so eine Entwicklerin oder ein Entwickler in ihrem Alltag erlebt. Das ist die Experience, die ein Entwickler hat. Ich sage jetzt mal bewusst nur noch Entwickler, um das kürzer zu halten. Und jetzt ist die nächste Frage für ein Unternehmen. Jetzt haben meine Entwicklenden ja irgendeine Experience, aber wie ist die denn? Ist die jetzt gut? Ist die schlecht? Wenn sie nicht gut ist, was müssen wir tun, damit es besser wird? Das heißt, das Ganze dreht sich sehr schnell um Metriken. Wir müssen erstmal irgendwie die Developer Experience, die so diffus im Raum steht, sichtbar machen. Und das ist so zumindest ein großer Teil meiner Arbeit, diese Dinge sichtbar zu machen über unterschiedliche Metriken in der Regel. Also entweder indem ich einfach Leute befrage, natürlich nicht willkürlich, sondern organisiert über Metriken, wie gesagt, oder indem ich Systeme befrage. Also ich kann ja auch aus dem Verhalten von Systemen irgendwie Rückschlüsse ziehen. Und so ergibt sich dann halt dieses Bild und dann ergeben sich ja, auch Handlungsfelder, sag ich jetzt mal. Also normalerweise ist das aber auch gerade in nicht total durchoptimierten Unternehmen relativ klar, welche Mankos man hat. Und das Schöne ist dann aber, dass man es mit Daten unterfüttern kann und dateninformiert arbeiten kann. Das heißt, du sagst nicht nur, irgendwie haben wir ein Qualitätsproblem zum Beispiel, sondern du kannst dann relativ genau festmachen, wir haben eine Test-Coverage von N und wir hätten gerne N plus X und darauf hinarbeiten.
Obwohl das auch schon eine kontroverse Aussage ist, aber
auf Test-Coverage.
Auf Test-Coverage
basiert, ja, das war jetzt
zu gamifizieren, aber das ist, ja.
Nee, das war jetzt gar nicht gamifiziert gemeint, das war jetzt mehr so aus dieser Management-Perspektive, also irgendwie musst du es ja messen. Und du hast einfach dann zumindest mal eine Zahl, die du dran schreiben kannst und kannst dir überlegen, wo du hinkommen willst und kannst dann irgendwie zielgerichtet Maßnahmen machen. Also es geht gar nicht drum, dass du jetzt den Leuten sagst, ich möchte aber bitte, dass bis nächstes Jahr da nicht mehr 50%, sondern 70% steht, sondern es geht darum, dass du überhaupt mal weißt, wo du stehst.
Nein, das stimmt. Nein, das ist möglicherweise auch für eine der nächsten Folgen ein spannendes Thema. Das ist,
dann sind wir ganz schnell bei Goodhart's Law und so. Ja. Nee, es ging jetzt auch gar nicht drum, ob Test-Coverage eine tolle Metrik ist, um Qualität sicherzustellen. Aber Beispiel soweit abgeschlossen und verstanden. Also es ist gut, wenn du Zahlen an Empfindungen ranschreiben kannst. Und es ist natürlich besser, wenn du das Gefühl hast, dass es genau die richtigen Zahlen
sind. Du hast du hast Developer Productivity Engineering schon erwähnt. Ich bewege mich da jetzt auf dünnem Eis, weil der Mensch, mit dem ich so einen anderen Podcast mache, der nennt sich Developer Productivity Engineer und hat das bei einer Firma gemacht, die sich Developer Productivity verschrieben hat. Von daher werde ich möglicherweise jegliche Aussage in dieser Folge dreifach und vierfach werde ich in der Nase und sonst wie rumgedreht kriegen. Das ist aber egal. Wo siehst du für dich die, also ich sehe gerade zwei verschiedene Schnittstellen, also Schnittmengen, Schnittstellen. Zum Developer Productivity Engineering und zum Platform Engineering. Da bist du ja irgendwie auch in der Nähe von, dass du kennst diese Spotify wie heißt, ich habe den Namen jetzt vergessen. Aber das geht ja auch
Backstage, meine ich, genau.
Das geht ja auch in die ähnliche Richtung.
Tut es das? Also Backstage ist ja ein Plattformportal und das ist gerade auch so ein bisschen Hype in der Szene.
Ja, schon, hätte ich gesagt, ist die schon drüber, aber
ja, immer noch andauernd, genau. Aber Backstage löst ja schon ein relativ konkretes Problem, also nicht mehr so ein allgemeines Productivity-Ding. Also deine Frage war, wo knüpft das an? Ich glaube, dass die Schnittmenge zumindest mal zwischen Developer Productivity Engineering und Developer Experience sehr, sehr groß ist. Das ist eigentlich einfach eine andere Perspektive auf dasselbe Problem.
Hätte ich fast jetzt auch vermutet, ja.
Der Begriff Developer Productivity Engineering wird sehr stark geprägt von Gradle, weil die das eben für ihr Marketing,
vom Marketingbegriff, genau, ja,
sehr stark ausschlachten. Da gibt's ja auch die Konferenz, DPE Summit und so weiter. Das ist aber was Gutes, glaube ich, dass es Unternehmen gibt, die sich um dieses Thema kümmern und das ein bisschen vorantreiben. Klar. Und natürlich machen die das nicht selbstlos, so wie wahrscheinlich kein Unternehmen irgendwas völlig selbstlos tut. Aber sie machen es zumindest so, dass andere Unternehmen davon auch profitieren. Mhm. Deswegen bin ich da dankbar für. Wo sich's vielleicht unterscheidet, ist, wenn ich sage, ich mache Developer Productivity Engineering, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, dann optimiere ich vor allem einen Teilbereich der Developer Experience, nämlich die Produktivität. Und dafür dann andere Teilbereiche, die vielleicht Developer Experience nicht abdeckt. Also vielleicht kann man das so zusammenfassen, dass man das gleiche Thema bearbeitet, aber mit einer anderen Zielformulierung. Die kann unter Umständen ähnliche Outcomes haben, aber es sind halt unterschiedliche Outcomes im Fokus.
Verstehe.
Und zum Thema Plattform Engineering. Bei uns und ich denke auch bei vielen anderen Unternehmen ist das Team Developer Experience, also sofern das andere Unternehmen so ein Team auch hat, Teil des Plattformbereiches, also jetzt in Team Topologies denke. Und beschäftigt sich zum Teil auch mit Plattform Engineering. Also wir wollen unseren Entwicklenden unter anderem eine Plattform anbieten, auf der Software entwickelt werden kann und wo, ich mag diese Formulierung sehr, wo Cognitive Load abstrahiert wird. Also du kannst Cognitive Load nicht entfernen. Also komplexe Probleme bleiben komplex, aber du kannst die Komplexität abstrahieren und zentralisiert lösen. Zum Beispiel in so einem DevEx-Team. Und wenn es darum geht, zum Beispiel ein Kubernetes-Deployment zu machen, was an sich erstmal eine komplexe Sache ist, dann kannst du das für den einzelnen Anwender weniger komplex machen, indem du ihm irgendeine Standardlösung bereitstellst. Dadurch abstrahierst du es weg und löst es halt in diesem DevEx-Plattform-Team.
Ja, verstehe.
Und das ist jetzt natürlich einfach eine Frage deiner Organisationsarchitektur, ob du das jetzt aufteilst in ein DevEx und ein Plattform-Team, also quasi ein Team, was sehr stark diesen Metrikenfokus hat und diese Handlungsfelder identifiziert und ein anderes Team, was dann die Handlungsfelder bearbeitet. Und bei uns ist es aber so, dass beides in einem Team ist. Also wir haben jetzt nicht ein dediziertes Plattform-Engineering-Team, sondern wir lösen dann manche der Probleme innerhalb des DevEx-Teams. Also vor allem, wenn es um, ich sag jetzt mal, interne Tools, Services geht, alles, was so Helferlein sind für den Entwickleralltag. Und andere Themen bearbeiten wir dann halt in einem SAE-Team oder in einem anderen Team, was auch Teil der Plattform, also des Plattformbereiches ist. So.
Ja, das verstehe ich, das klingt cool, ja. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Wir haben jetzt, wir haben es abgegrenzt.
Also wir haben versucht zu formulieren, was eigentlich Developer Experience ist. Ne?
Ja.
Übrigens, wenn das jetzt alles irgendwie zu hochtrabend und zu komplex war, ich weiß nicht, ob ich dir die Anekdote schon mal erzählt habe, aber für das Internet nochmal die Wiederholung. Ich war vor einigen Jahren mal im Fitnessstudio. Inzwischen gehe ich da nicht mehr hin, aber das hat andere Gründe. Und dann habe ich versucht, meinem damaligen Trainer, während ich schwitzend auf der Bank lag, zu erklären, was ich eigentlich beruflich mache. Und dann habe ich ihn 10 Minuten zugeschwafelt, so wie jetzt gerade eben dich auch. Und am Ende hat er so genickt und meinte, ah ja, du machst, dass es flutscht. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, so hätte man es auch sagen können.
Ja, ja, das stimmt. Ja.
Also das ist im Grunde die Quintessenz. Wir wollen, dass es für die Entwickelnden flutscht.
Aber wie geht ihr denn davor? Also ich meine, wie habt ihr, du hast schon mal gesagt, naja, wir sind wie ein Produktteam, weil ich bin jetzt ja im Produktteam tätig. Meine Kunden sind die Kunden.
Ja.
Also ja, und
Stakeholder. Deine Kunden sind die Kunden, genau.
Ja, ja,
die
ja,
richtigen Kunden.
Ja, also die Kunden, die hoffentlich Geld zahlen. Aber natürlich auch andere Stakeholder sollte man immer als Kunden betrachten.
Ja.
Also wo fängt für dich denn jetzt so ein Use Case an? Also wo kriegst du eine Anforderung her? Wo fängt das bei dir mit dem Messen an? Gehst du hin und sagst, boah, da könnte ich mal irgendwie eine Messprobe reinsetzen und mal gucken, was passiert? Ich hab so eine Theorie. Oder sagst du, der Holger kommt zu dir an und sagt, oh, ist mal wieder alles scheiße heute, hier ist alles langsam und doof. Und dann kommt der Urs und sagt, Holger, easy, ich mach das schon.
Also ganz klar beides.
Ja, ja.
Also erstmal ist es ja so, dass wir nicht völlig willkürlich irgendwelche Dinge messen, sondern uns von Forschung und natürlich auch dem, was andere Unternehmen tun, inspirieren lassen. Und da gibt's jetzt diverse Frameworks, die sich damit beschäftigen, wie man jetzt geeignete Metriken festlegt für Developer Experience, immer mit dem Gedanken, wenn du in diesen Dingen gut bist, dann ist es wahrscheinlich, dass du auch gute Dinge erreichst. Also Beispiel wäre jetzt, wir haben vorhin über Dora geredet, da ist das sehr, sehr stark auch kommuniziert in der Forschung. Wenn du in diesen 4 Key Metrics gut bist, dann hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Organizational Success und Wellbeing zu erreichen. Und so ist es aber bei anderen Metric-Frameworks auch. Also ganz konkret gibt es da die sogenannten DxCore4, relativ neu. Es gibt das Space Framework, es gibt das DX Framework etc.
So. Space habe ich schon mal irgendwo gehört. Das ist auch von, ich weiß nicht. Das
ist auch von DX und Nicole Fosgren und weiß gerade nicht, wem noch mitentwickelt. Alles gerade nicht wichtig für meine eigentliche Aussage. Jedenfalls gibt es Frameworks, die dir sagen, in diese Themen solltest du mal reingucken. Da steht jetzt nicht, in der Regel nicht drin, miss exakt diese 5 Dinge, sondern da steht drin zum Beispiel, schau dir mal näher an, wie es eigentlich in deinem Unternehmen aussieht mit loosely coupled Teams. Und dann kannst du dir natürlich weitere Theorie anlesen und 3 Metriken aus den Fingern saugen, wie du jetzt vermisst, ob du gut oder schlecht bist im Thema loosely coupled Teams. Aber das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir zu einem Teil unserer Metriken kommen. Ein anderes Thema ist aber, wenn wir schon wissen, dass wir ein Problem haben, dann wären wir ja blöd, wenn wir es ignorieren würden.
Ja, klar.
Wir müssen nur irgendwie rausfinden, ist das ein Einzelfall? Also hat jetzt nur der Holger irgendwie Pech gehabt heute? Oder haben wir ein strukturelles Problem, haben wir ein Problem in einem Team, wem müssen wir wie helfen, um was besser zu machen, und natürlich Frage der Priorisierung, wie signifikant ist dieses Problem. Ja. Das ist etwas, was man oft nur abschätzen kann natürlich, aber du kannst nicht alle Probleme lösen, du kannst nicht jedem helfen.
Woher weißt du, dass wir, ich mache Airquotes, woher weißt du, dass wir ein Problem haben?
Naja, weil es mir jemand sagt.
Okay.
Also entweder, weil es mir jemand direkt sagt oder weil es so offensichtlich ist, dass du es nicht ignorieren kannst. Ein gutes Beispiel wäre, jedes Unternehmen, ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum, jedes Softwareunternehmen weiß, ob es eher gut oder eher schlecht im Bereich Softwarequalität ist? Also wahrscheinlich kannst du keine Zahl dahinter schreiben, aber die Leute werden dir schon eher sagen, ja, wir haben kein Problem mit Qualität, oder sie werden dir sagen, ja, wenn wir ein Release gemacht haben, dann machen wir erstmal 5 Wochen Bugfix.
Ja, ja, okay, nee, so. Ich war gerade da, die Aussage, da musste ich erstmal, das war erstmal kontrovers, je nachdem, wen du fragst. Ja, ja, aber wahrscheinlich ja, doch, da kann man schon eine Aussage zu, ja, ja, doch.
Und wenn du auf der Ebene denkst, dann hast du ja schon ein Fokusthema. Also wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, wo Qualität gerade ein Problem ist, dann wird wahrscheinlich auch Management irgendwann sagen, liebe Leute, es wäre gut, wenn wir da mal besser würden. Und entsprechend arbeitest du in diese Richtung und entwickelst dann, jetzt wieder diese Produktdenke, erarbeitest dann Produkte, die diesen Bedarf adressieren. Naja, und dann, um dieses Produktdenken weiter zu spinnen, unsere Kunden sind dann natürlich die Engineers, und wir versuchen, deren Leben leichter zu machen und deren Alltag zum Flutschen zu bringen. immer mit der Idee dahinter, dass wir das gesamte Engineering so stark entlasten können, dass es die Existenz unseres Teams rechtfertigt. So wird ein Schuh draus.
Dass es die Existenz unseres Teams rechtfertigt.
Naja, wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, wir hätten 10 Entwickler. So, und wir machen die, wir arbeiten jetzt irgendwie einen Monat zu 5 im DevEx-Team daran, den Entwicklern zu helfen und sparen dann 2 Wochen Arbeitszeit ein. So, und dann haben wir einen Monat investiert, um 2 Wochen Arbeitszeit zu sparen. Keine so gute Kosten-Nutzen-Rechnung. Natürlich hast du die 2 Wochen dauerhaft gespart. Dann kannst du nochmal nachdenken, ob es sich nicht doch rentiert. Aber darum geht's. Ne? Also du musst da irgendwann einen Strich drunter machen können und sagen, die Zeit, die wir jetzt investiert haben, die hat sich rentiert, weil wir die Arbeit der anderen so stark vereinfacht haben, dass das,
Eine These, das ist jetzt auch eine wild zugespitzte These, letztendlich ist es dann deine Aufgabe oder die Aufgabe deines Teams, sich selber abzuschaffen.
Würde ich nicht unterstreichen. Also, weil das würde ja, dann würde die These ja sein, es gibt irgendwann nichts mehr zu verbessern und B, wenn wir einen gewissen Zustand erreicht haben, dann kann es nicht mehr schlechter werden.
Ja, okay. Ja, guter Punkt. Das zielt jetzt eher darauf hin, irgendwann ist ein Grenznutzen erreicht, der...
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Aber ja, du hast vollkommen recht, das erodiert.
Genau, auch, und erfahrungsgemäß kommst du an den Punkt nicht.
Ja, auch das ist... Deswegen, das war die
also Überspitzung an der Stelle. Genau, das wäre so ein Moonshot-Goal irgendwie, aber... Ja. Aber wäre ich fein mit, ja. Also wenn wir irgendwann an den Punkt kämen, wo wir wirklich ernsthaft sagen, wir können es nicht mehr wirklich besser machen, dann müssen wir auch uns dieser Aussage stellen und müssen sagen, gut, dann gibt es einfach keinen Sinn mehr, ein so und so vielköpfiges DevEx-Team zu haben. Vielleicht reduziert man es dann erstmal nur oder so. Aber das ist so hypothetisch und etwas, womit ich nicht ernsthaft rechnen.
Ja, verstehe. Ja. Wilde These. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir das on-air oder off-air gemacht haben, wir haben über cross-functional Teams geredet. Ja, ich weiß, es gibt Plattform-Teams und Streamline-Teams. Aber was hältst du von der These? Ich weiß noch gar nicht selber, was ich von der These halte, aber ich hause einfach mal raus. Wenn wir cross-functional Teams hätten, wäre es auch eine gute Idee, dass die These Developer Experience Engineers in den einzelnen Teams zu haben.
Das skaliert halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Also es hängt sehr stark davon ab, welche Arbeit diese DevEx Engineers dann machen. Gegenbeispiel haben wir auch gerade drüber geredet, wo das sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel SRE. Also wenn du ein SRE hast in einem Team, dann kann der sich um den Betrieb des jeweiligen Produktes des Teams kümmern. Das skaliert ganz gut. wenn du das mit DevEx machst, dann verlierst du so ein bisschen den Skalierungsfaktor, wo du als Produktteam DevEx eine Softwarelösung entwickeln kannst. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendein Team mit 5 Leuten, kannst irgendeine Software entwickeln, von der hunderte andere profitieren können. Und das geht aber nicht, wenn deine Leute über N Teams verteilt sind, weil die ja dann weniger oder gar nicht zusammenarbeiten können und jeweils nur ihr lokales Optimum finden und nicht das Optimum für das ganze Unternehmen. Und viele Themen, die wir bearbeiten, jetzt im Kontext DevEx, beschäftigen sich mit Standardisierung, mit Werkzeugen, von denen alle profitieren und adressieren eben nicht nur ein Team.
Ja, okay.
Deswegen will ich nicht pauschal sagen, dass es keine Gründe dafür geben kann, aber wahrscheinlich ist es in der Regel nicht die beste Idee.
Okay. Haben wir schon, möchten wir noch über die 4 Buchstaben reden? Oder ist das eine eigene Folge?
Oh Gott, die 4 Buchstaben?
Und wir reden von ABBA.
Natürlich reden wir von ABBA. Ich glaube schon, dass es eine eigene Folge wird. Die Frage ist, was willst du über die 4 Buchstaben jetzt gerade reden und was davon können wir in eine eigene Folge auslagen? Vielleicht machen wir so ein bisschen einen Spoiler für eine eigene Folge.
Ich hätte wirklich einfach nochmal, ist es für dich ja, zumindest habe ich das so verstanden, einen Kernbaustein deiner Arbeit. Ich würde wahrscheinlich einfach nochmal drüber reden, was ist das denn überhaupt? Auch wenn es schon 20 Mal gesagt wurde, in 3 Minuten, was ist das und warum ist das gut?
Ja, okay.
Und welches ist dein Lieblingsalbum?
Dafür bin ich zu jung, Folge.
Entschuldigung.
Sorry.
Qualitätsdiss übrigens.
Die 4 Buchstaben, DORA, das ist die DevOps Research and Assessment, nichts zu tun mit der anderen DORA, von der gerade viel geredet wird.
Ich versuche auch immer bei DORA, es gibt ja so gerne Akronyme, wo die einzelnen Bestandteile, wir reden ja auch von 4 Metriken, dass die Metriken irgendwas mit DORA zu tun haben. Haben sie aber gar nicht.
Nö, haben sie nicht. Genau. Also da greifst du jetzt aber schon vor.
Oh, Entschuldigung.
Also es gibt es gibt sogenannte 4 Key Metrics, die nennt man auch gerne die DORA-Metriken. Und DORA ist eben kein Akronym für diese 4 Metriken. Und DORA, wie der Name schon sagt, dreht sich um DevOps. So, also es geht nur um einen bestimmten Teil der, ich sag jetzt mal Developer Experience, es geht eigentlich bei denen gar nicht um Developer Experience, sondern um DevOps, aber anderes Thema. Es geht also um die Delivery. Ja? Also wie kriege ich Software gut zum Kunden und idealerweise auch in einer guten Qualität zum Kunden. So, das heißt, es gibt diese 4 Metriken, 2 davon haben den Fokus Speed, 2 andere haben den Fokus Qualität. Und die These ist, wenn sich beides die Waage hält und beides relativ gut ist, dann ist das auch gut für dein Unternehmen und lässt gewisse Rückschlüsse zu. Das heißt, es gibt sehr, sehr umfassende Forschung von eben der DORA zu dem Thema, wo auch empirisch belegt ist, dass diese 4 Key Metrics eine Vorhersage zulassen Unternehmenserfolg und
Wellbeing.
Ja, ich habe gerade nach dem deutschen Wort für Wellbeing gesucht. Aber lass uns einfach Wellbeing sagen. Wohlbefinden der Mitarbeitenden, genau, in der Softwareentwicklung. Und damit das jetzt nicht so völlig aus der Luft gegriffen wirkt, vielleicht so ein paar Beispiele. Also einerseits ist das, glaube ich, relativ leicht nachvollziehbar, wenn man in der Lage ist, schnell auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren und Features schnell zu den Kunden zu bringen. Dann ist es wahrscheinlicher, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Das ist so die eine Seite. Und natürlich, wenn man auch qualitativ hochwertige Features ausliefert, ist es wahrscheinlicher, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Das andere Thema ist, wenn man kleine Arbeitspakete macht und das so ein bisschen ein Subset davon, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Releases nicht in total im Chaos enden und stabil bleiben. Entsprechend geht es den Menschen besser, weil sie entspannter sind, weil sie Releases zum Beispiel auch in ihrem Arbeitsalltag machen können und nicht ein Wochenende dafür blocken müssen. So Thema Work-Life-Balance spielt da eine Rolle. Und so hängt das alles zusammen. Und es gibt ein sehr lesenswertes Buch dazu. Wahrscheinlich kennen es viele der Zuhörenden schon. Das heißt Accelerate. Und Accelerate
Packen wir in die Shownotes.
Packen wir in die Shownotes, genau. Legt so ein bisschen den wissenschaftlichen Kontext unter dieses Thema. Okay. Und genau, entstanden ist es, vielleicht das noch erwähnenswert, es gibt einen jährlichen Report dazu, der heute heißt der Dora Report. Und dieses Buch Accelerate erläutert eben wissenschaftlich, was hinter diesem Dora Report steckt. Und der Dora Report, der legt immer jedes Jahr so ein bisschen einen spezifischen Fokus, aber schaut quasi auf den Status von DevOps in der Industrie, versucht es zu vergleichen über die Industrie hinweg. Genau. Naja, und wie hängt das jetzt mit uns zusammen? Ich sagte schon, das ist so ein bisschen ein Subset von dem, was wir uns auch anschauen. Und es ist eben Teil der Developer Experience, weil wir sagen, wir wollen DevOps leben. Das ist so ein bisschen dieser You build it, you run it Gedanke. Wenn ein Team etwas baut, dann ist es auch für den Betrieb zuständig. Und entsprechend ist es Teil der Developer Experience, wie gut die Delivery Performance ist. Und das ist etwas, was wir jetzt halt gerade, Anknüpfung an ganz vorhin, was wir gerade optimieren wollen. Also wir wollen diese Delivery Performance verbessern, schauen uns deswegen gerade sehr konkret diese Dora-Metriken an. Aber nicht nur die Dora-Metriken, sondern auch die Capabilities, die die Dora-Metriken umfassen. Aber das klären wir dann mal in einer eigenen Folge. Das waren jetzt mehr als 3 Minuten, oder?
Das waren ungefähr 3 Minuten. Das waren ungefähr 3 Minuten, ja. Ja, ja, cool, vielen Dank. Finde ich total spannend. Ich fände es, ja, also wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen reindrillen. Ich finde besonders den Punkt spannend. Der war mir, glaube ich, gar nicht so richtig explizit klar, dass dieser Wellbeing-Punkt da drin ist und wie der da zusammenhängt. Da könnte man fast eine eigene Folge noch mal zu machen. Ich weiß noch nicht, wie und in welcher Form, aber das Thema Developer Wellbeing fände ich mal einen interessanten Aspekt. Ich weiß noch nicht in welcher Form, aber vielleicht kriegen wir da mal einen interessanten Spin.
Also so ein bisschen, um da vorzugreifen, es gibt auch immer wieder die gegenläufige These, wo man sagt, glückliche oder zufriedene Entwickler sind viel wahrscheinlicher auch effiziente und effektive Entwickler. Und dann ist das natürlich so ein bisschen ein Zirkelschluss, aber das finde ich auch eine spannende Betrachtung, dass du quasi sagst, erstmal sorge ich dafür, dass es den Leuten gut geht und wenn es denen gut geht, dann werden sie wahrscheinlich auch ihre Arbeit besser machen wollen und wenn du es ihnen ermöglichst, auch können. Gut, machen wir einen Strich drunter.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit wir schon reden.
Wir sind bei 35 minus x, keine Ahnung.
Schöne runde Zahl,
ja. Ich sag mal Dankeschön, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich.
Und ja, Leute, wenn ihr noch mehr Fragen habt an uns, besonders an Urs, über das Thema Developer Experience Engineering, über Developer Experience, schreibt es unten in die Kommentare, die wir noch nicht haben. Schreibt uns einfach. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. In diesem Sinne, so schicken wir es nach Hause.
So machen wir das. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Und auf Wiederhören.
Bis dann. Tschüss.